Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Zur Weihnachtszeit wünschen sich viele Menschen ein frohes Fest. Aber oftmals fallen die Weihnachtstage dann gar nicht so froh aus. Da gibt es häufig Streit in Familien und der Haussegen hängt schief. Wie man wirklich zu einem frohen Fest kommt, ist in diesem kleinen Büchlein Frohes Fest von Norbert Lied beschrieben. Erst wenn wir unseren inneren Frieden gefunden haben, ist es möglich, ein wirklich frohes Fest zu feiern. Hören Sie jetzt den zweiten Teil von drei Teilen dieses Büchleins. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Weihnachten. Mit Weihnachten verbinden Kinder oft die Rute und Geschenke, denn Eltern benutzen den Weihnachtsmann als Kinderschreck. Wenn du artig bist, so heißt es, kommt der Weihnachtsmann und beschenkt dich, und wer böse ist, wird mit der Rute bestraft. Die Kinder erleben dann allerdings, wie der Weihnachtsmann mit der Rute droht und für die Zukunft Gehorsam verlangt, dass die Strafe in der Regel aber ausbleibt. Zum guten Schluss gibt es dann doch noch die Geschenke. Dieses Märchen vom Weihnachtsmann prägt auch uns Erwachsene. Viele stellen sich Gott wie einen Weihnachtsmann vor. Er droht zwar mit Strafe, aber letztendlich beschenkt er alle Menschen, ob sie artig oder böse sind, ob sie überhaupt an ihn glauben oder nur Spott für ihn haben. Doch mit einem solchen Gottesbild liegen wir falsch. Die Geburtsanzeige der Engel lautete: Euch ist heute der Retter geboren. Daraus gehen zwei Dinge hervor. Einerseits sind wir so hoffnungslos verloren, dass wir einen Retter brauchen, um nicht ins ewige Verderben zu stürzen. Andererseits zeigt die Botschaft des Engels aber auch, dass Gott uns Menschen liebt und für unsere Rettung sogar seinen Sohn zu senden bereit war. So kam es zu Weihnachten. Gott selbst nahm unsere Rechtfertigung in seine Hände, weil wir gar nichts dafür hätten tun können. Darum kann man auch verstehen, dass James Irwin, einer der Astronauten der Apollo 15, sagte: Der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Wer das begriffen hat und für sich in Anspruch nimmt, hat allen Grund, O du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit zu singen. Von Detlef Kranzmann aus Leben ist mehr 2014, 24. Dezember 14. Alles Licht fällt auf das Kind. Rembrandts berühmtes Weihnachtsbild zeigt, um wen es geht und deutet an, welche Herrlichkeit für diese Erde noch kommen wird. Rembrandt, der berühmte niederländische Maler, gilt als ein Künstler des Lichts und des Schattens. Wie kaum ein anderer konnte er das Licht verblüffend echt malen. In seinem Gemälde der Geburt Jesu fällt alles Licht auf das Kind in der Krippe, während alle anderen Figuren in Schatten gehüllt sind. Rembrandt scheint das ihm am Herzen liegende und wichtigste herausstellen zu wollen. Der Sohn Gottes, der den Himmel verließ, wo er mit ewigem Licht umhüllt war, kommt als das Licht der Welt auf diese Erde. Psalm 36, Vers 10 sagt: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Jesus ist das Zentrum. Nur in ihm sehen wir die Heilsgeschichte im rechten Licht. Daher muss auch alles geschehen, um Gottes Menschwerdung in Jesus Christus in seinem Licht gesehen werden. Die ersten, die die Botschaft von den Engeln übermittelt bekamen und den Herrn Jesus aufsuchten, waren die jüdischen Hirten. Das ist von prophetischer Bedeutung, denn das Heil sollte zuerst Israel angeboten werden. Nachdem die Hirten von der Krippe zurückgekehrt waren, heißt es in Lukas 2, Vers 20: Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Israel war der Empfänger des Alten Testaments, aller Verheißungen und Weissagungen auf den Retterkönig hin. Mit der Geburt Jesu war alles eingetroffen, was dem Judentum in Bezug auf das erste Kommen Jesu als Retterkönig prophezeit worden war. Die jüdischen Apostel des Herrn machten später die Botschaft im großen Rahmen kund, wie es die Hirten damals im Anfangsstadium taten. So lesen wir in Lukas 2, Vers 17: Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Erst viel später, denn Jesus lag nicht mehr in einer Krippe, was auf einen Stall deuten ließe, sondern er befand sich nun in einem Haus, kamen die heidnischen Weisen, um den König Israels anzubeten und ihre Geschenke zu präsentieren. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2, die Verse 10 und 11. Die prophetische Bedeutung liegt darin, dass nun auch die Heiden hinzugeführt wurden, um den Retterkönig Israels zu erkennen. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Sebab werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Psalm 72, die Verse 10 und 11. Dass diese heidnischen Weisen nicht mehr in den Stall, sondern in das Haus geführt wurden, worin sich der Herr Jesus befand, findet seine prophetische Bedeutung in der Tatsache, dass die Heiden zu Gottes Hausgenossen geworden sind, wofür die jüdischen Apostel und Propheten die Grundlage bilden. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Epheser 2, die Verse 19 und 20. Als die Weisen Jesus besucht hatten, flohen seine Eltern mit ihm nach Ägypten, weil die religiöse Oberschicht ihren Retterkönig weder erkannt noch aufgesucht hatte und Jesus und seine Angehörigen jetzt verfolgt wurden. Matthäus 2, die Verse 3 bis 6 und Vers 13. Nachdem Jesus Israel verlassen hatte, setzte eine blutige Verfolgung der kleinen Kinder Israels in Bethlehem ein. Nachzulesen in Matthäus 2, die Verse 14 bis 18. Erst nachdem Herodes und seine Helfershelfer verstorben waren, kehrte Jesus nach Israel zurück. Da stand Josef auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kehrte in das Land Israel zurück. Matthäus 2, Vers 21. Werfen diese Ereignisse nicht auch prophetisches Licht auf die Heilsgeschichte, die Gott mit der Welt schreibt? Jesus Christus verließ nach seiner Auferstehung Israel und gelangte durch den Heiligen Geist zu den Nationen. Markus 16, Vers 19 und 20, Apostelgeschichte 1, die Verse 8 bis 11 und Apostelgeschichte Kapitel 10. Die religiöse Oberschicht hatte ihn verworfen. Seine Nachfolger wurden verfolgt. Dabei spielte neben anderen Hauptdarstellern auch die Familie des Herodes eine nicht geringe Rolle. Apostelgeschichte Kapitel 4, Kapitel 5, Vers 17 und die folgenden, Kapitel 7, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4, Kapitel 11 und Kapitel 12. Nachdem der auferstandene Retterkönig Jesus Christus Israel verlassen hatte, bei seiner Himmelfahrt, setzte um 70 nach Christus eine blutige Niederschlagung Israels durch die Römer ein. Aber am Ende der Tage, wenn die Trübsal ihren Höhepunkt erreicht haben wird und der Antichrist vernichtet ist, wird der Herr aus dem Himmel nach Israel zurückkehren. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann werden die Nationen wieder kommen, den zurückgekehrten Retterkönig Israels als König aller Könige aufsuchen und ihn anbeten. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, so wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Jesaja 60, die Verse 1 bis 6. Das Kommen der Weisen aus dem Morgenland hat meines Erachtens eine Doppelbedeutung. Zunächst steht es für die anderen Völker, die nach der Rückstellung Israels durch das Opfer Jesu hinzugerettet werden. Sie brachten damals Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke mit. Matthäus 2, Vers 11. Das Gold deutet auf die Königsherrschaft Jesu. Er kommt aus dem Königsgeschlecht Davids. Er ist der König Israels und der König aller Könige. Der Weihrauch kennzeichnet den priesterlichen Dienst des Herrn und weist auf sein eigenes, allezeit Gott wohlgefälliges Leben hin, das sein Wohlgeruch vor Gott dem Vater war. Jesus ist der ewige König, aber auch der hohe Priester. Mit Myrrhe wurden Tote einbalsamiert. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, balsamierte man ihn mit einer Mischung aus Myrrhe und Aloe ein. Johannes 19, Vers 39. Jesus wurde als König geboren, Gold. Er lebte ein gottwohlgefälliges Leben, Weihrauch. Und er starb am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden, Myrrhe. Nun ist es aber auffällig, dass Jesaja 60, Vers 6 nur noch von Gold und Weihrauch spricht und nicht von Myrrhe. In Jesaja 60 geht es, wie der Zusammenhang des Textes deutlich macht, um die zukünftige Herrlichkeit und die Regentschaft Jesu auf Erden. Wenn der Herr nach Israel zurückkommt, wird das Licht auch über ihm aufgehen. Vers 2. Und die Heidenvölker werden zu dem Glanz des Herrn kommen, der mit der Rückkehr Jesu über Israel aufgegangen sein wird. Vers 3. Jetzt ist sein Tod nicht mehr notwendig, da dieser bereits bei seiner ersten Ankunft geschehen ist. Nun regiert er verherrlicht und in Herrlichkeit als König und Priester. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, die Dornenkrone gewechselt in die Krone der Herrlichkeit. Weihnachten rettet Leben. Wo liegt Moilabo? Es ist ein Ort in Indonesien in Aceh, Sumatra. Dort leben heute 400 Christen unter vielen Moslems. Sie planten vor 2 Jahren wie üblich eine große gemeinsame Weihnachtsfeier mit Gottesdienst, gemeinsamem Essen und geselligem Beisammensein. Die Moslems dieser Stadt wollten dies aber nicht, so dass die Feier in der Stadt nicht zustande kam. Die Christen ließen sich nicht entmutigen und verlegten den Ort der Feier auf einen nahegelegenen Berg, auf dem sie dann auch übernachteten. Als am Morgen des 26. Dezember 2004 die Welle des Tsunami 80% ihrer Mitbewohner tötete, blieben sie dank ihrer Weihnachtsfeier auf dem Berg verschont. Sie hatten durch ihre Weihnachtsfeier ihr Leben neu erhalten. Ja, Jesus Christus kam nicht in die Welt, um die Menschen zu bestrafen. Er kam mitten in die Dunkelheit und Nacht dieser Welt, um Licht und Leben zu bringen. Er kam zu Menschen, die ihr Leben vor sich hin leben und glauben, alles würde jeden Morgen so sein wie immer. Die sich durch die Kleinigkeiten des Alltags abhalten lassen, an das Wesentliche einen Gedanken zu verschwenden. Bis ein Ereignis wie dieser Tsunami alles aus dem Gleis wirft. Wir können Gott jetzt anklagen und ihm Vorwürfe machen, warum er so etwas zugelassen hat. Oder wir beginnen zu begreifen, dass für jeden von uns das Lebensende früher oder später erreicht ist und dass dies zu verdrängen Selbstbetrug ist. Besser, wir nehmen das Weihnachtsgeschehen für uns sofort in Anspruch. Gott sandte seinen Sohn in diese Welt. Durch seine Geburt, sein Leben, Sterben und Auferstehen kann jeder, der an ihn glaubt, sicher sein, dass ewiges Leben auf ihn wartet. Von Gerhard Kimmich, Leben ist mehr, 2006, 26. Dezember, 06. Tage, die die Welt in Atem hielten. Erinnern Sie sich noch? Am 5. August 2010 ereignete sich in einem chilenischen Bergwerk ein Unglück, das die Welt 69 Tage in Atem hielt und eine wunderbare Botschaft für uns enthält. In der Gold- und Kupfermine San Jose kam es infolge von Nachlässigkeit des Minenbetreibers zu einem katastrophalen Einsturz. Erst Tage später stellte sich heraus, dass in etwa 700 Meter Tiefe 33 Bergleute überlebt hatten, die sich in einen Schutzraum retten konnten. Die 33 Männer ernährten sich mit täglich nur 2 Löffeln Thunfisch und einem halben Glas Milch und waren völlig entkräftet, als es Rettungskräften 17 Tage nach dem Unglück gelang, eine Minikamera bis zu den Verschütteten hinunterzulassen. Damit wurde eine Kommunikation wieder möglich. In den Tagen und Wochen darauf wurde alles nur Erdenkliche unternommen, um die Verschütteten nach oben zu holen. Zunächst schaffte man es, ein Loch von nur wenigen Zentimetern Durchmesser zu bohren. Dadurch konnte man den Männern Lebensmittel, Medikamente, schriftliche Botschaften, Tonaufnahmen und ein Telefon zukommen lassen. Campus Crusade for Christ, Chile, schickte ihnen MP3-Audioaufnahmen des Jesusfilms und Neue Testamente in die Tiefe, außerdem T-Shirts mit dem Aufdruck »Danke, Herr«. Die Bergleute trugen sie, als sie gerettet wurden. Die Chilenen organisierten eine Rettung, die die Welt in Staunen versetzte. Dabei waren sie nicht zu stolz, sich den Hilfsangeboten und Ratschlägen aus dem Ausland zu öffnen. Der Schichtführer sagte, wir hoffen, dass ganz Chile sich anstrengt, um uns aus dieser Hölle herauszuholen. Und tatsächlich ließ man nichts unversucht. Ein Verantwortlicher erklärte, wir haben an alle Türen geklopft, wir haben nach allen Technologien gesucht, nach allen Mannschaften, allen Experten. Nach 69 Tagen war es dann soweit. Alle 33 Bergleute konnten um die Weihnachtszeit herausgerettet werden. Jubel und Freude erfasste nicht nur die Menschen vor Ort, sondern die ganze Welt. In einer Überschrift hieß es, die Minenregion in Chile sei zum Gastzimmer der Welt geworden. 1600 Reporter aus fast allen Nationen waren zugegen und Tag und Nacht wurde über die Rettungsaktion berichtet. Millionen von Menschen weltweit fieberten mit. Man sprach von einer inspirierenden, historischen, vorbildlichen und großartigen Rettungsaktion und von einem modernen Wunder. So war es denn auch ein bewegender Moment, als einer der Bergleute nach dem Verlassen der Rettungskapsel niederkniete und die ihm zuvor in die Tiefe gesandte Bibel dankend nach oben hielt. Wir gleichen seit dem Sündenfall im Paradies Verschütteten, die wohl einigermaßen überleben, sich aber aus eigener Kraft aus dieser Sünde nicht befreien können. Wir sind hoffnungslos in Angst und Finsternis gefangen, eingeschlossen in Raum und Zeit und haben am Ende nur den Tod und den Abgrund vor Augen. Doch da ist Gott, der uns helfen will, ins Paradies zurückzukommen, dem unser Schicksal nicht egal ist. Er hat zu unserer Rettung alles nur Erdenkliche geplant und ausgeführt. Er überwand in Jesus Christus alle Hindernisse, um zu uns durchzudringen. Er kam von oben in unsere Welt und bahnte einen Weg, um mit uns in Kontakt zu treten und uns seinen Rettungsplan zu eröffnen. Der Apostel Paulus schreibt über diesen Rettungsplan Gottes in Christus: Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Römer 5, Vers 6 und Vers 11. Die Rettung nach 69 Tagen lässt uns an Psalm 69 denken. Lass die Flut des Wassers mich nicht fortschwemmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Erhöre mich, Herr, denn gut ist deine Gnade. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen. Die Verse 16 und 17. Gott brachte uns sein Wort und wird uns eines Tages in das Licht seiner Herrlichkeit holen. Die Bibel sagt dazu in Kolosse 1, Vers 13, Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Damals wurde Bethlehem das Gastzimmer für die spektakulärste Rettungsaktion aller Zeiten. Engel waren zugegen, die jubelten, Hirten kamen von ihren Feldern und die Weisen aus dem weit entfernten Morgenland. Die ersten, in Anführungsstriche, Reporter waren dazumal die Hirten. Über sie heißt es in Lukas 2, Vers 17, Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Seitdem wird diese biblische Geschichte in der ganzen Welt verkündigt und Menschen können herausgerettet werden, nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. So wie sich die Chilenen dem Hilfsangebot öffneten, dürfen auch sie sich dem Rettungsangebot Gottes öffnen. Jesus verspricht jedem, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7, Vers 3. Wir laden Sie ein, Psalm 130 in dem Namen des Herrn Jesus mitzubeten. Aus der Tiefe meiner Not schreie ich zu dir. Herr, höre mich doch, sei nicht taub für meinen Hilferuf. Wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Aber bei dir finden wir Vergebung, damit wir dich ehren und dir gehorchen. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein helfendes Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt. Denn er ist gut zu uns und immer bereit, uns zu retten.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den zweiten Teil von drei Teilen des Büchleins Frohes Fest von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.